Liebe Brüder und Schwestern, wir stehen in einem Kampf. Wir stehen in einem Krieg. In einem Kampf, in einem Krieg zwischen Licht und zwischen Finsternis, zwischen Mächten und Gewalten. Es geht um Leben und Tod, es geht um unsere Seelen, es geht um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Es geht um ganz fundamentale Dinge. Wir stehen in einem Kampf. Und das macht Paulus im Epheserbrief ganz deutlich, wenn er am Ende sagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Wir haben das eingangs von Simon schon gehört, Licht und Finsternis, die in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Halleluja. Der Kampf ist schon gewonnen. Jesus Christus ist der Sieger. Er lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Der Kampf ist schon gewonnen. Der Sieg ist bereits da. Wir dürfen uns freuen. Jesus, der Sieger. Und wer im Gottesdienst vor 3 Wochen dabei war, in dem wir über Epheser 1, die Verse 3 bis 14 gesprochen haben, über die geistlichen Segnungen, die wir in Jesus Christus haben und den Lobpreis, in dem wir darüber ausbrechen, der wird sich daran erinnern können. Und wir schließen jetzt mit dieser Predigt genau an diesen Abschnitt an. Und wir merken, dass das, was wir da gesehen haben, all diese köstlichen Segnungen, die Gott uns in Jesus Christus schenkt, dass der Feind, nämlich die Macht des Bösen, der Teufel, er möchte nicht, dass wir Zugang haben zu diesen Segnungen in Christus. Er möchte unseren Blick dafür verstellen durch das, was um uns herum geschieht. Er möchte uns wegreißen von diesen Segnungen und er will dich und mich davon wegreißen, von diesen herrlichen Schätzen, die wir in Christus haben und die wir in dem Abschnitt Kapitel 1, 3 bis 14 gelesen haben. Das ist der Kampf, um den es geht. Und das wird jetzt hier deutlich. Wir sind alle in diesem Kampf aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Als Geschwister brauchen wir uns. Einer braucht den anderen, um in diesem Kampf zu bestehen. Bis zur Wiederkunft Christi sind wir in diesen Kampf gestellt und wir sind hier vor Ort nicht zufällig beieinander, sondern weil der Herr uns zusammenstellt, damit wir diesen Kampf gemeinsam kämpfen. Deshalb. Und es ist ein Kampf, und das macht Epheser 6 deutlich, der mit geistlichen Waffen gekämpft werden muss, der nur mit geistlichen Waffen bestanden werden kann. Und eine der mächtigsten geistlichen Waffen überhaupt ist das Gebet. Da hat schon jemand gesagt. Da hat schon jemand meine Predigt vorgearbeitet. Kannst dir gleich nach vorne kommen, weitermachen. Wir schließen an und lesen weiter in Epheser 1 ab Vers 15. Wer seine Bibel dabei hat, möge bitte aufschlagen. Epheser 1 ab Vers 15. Empfiehlt sich sehr, die Bibel dabei zu haben, weil man dann schön den Kontext auch lesen kann. Und man kann dem Prediger auch immer ein bisschen auf die Finger schauen. Stimmt das eigentlich, was der sagt? Wollen wir nochmal den Kontext gucken, Zusammenhang anschauen. Sonst könnte ich euch ja noch sonst was erzählen. Epheser 1, Abvers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie, also durch diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Vier Punkte dazu. Füreinander beten, voll Ausdauer und Dank. Füreinander beten für mehr Gotteserkenntnis. Füreinander beten für hoffnungsfrohe Herzen. Und füreinander beten für eine klare Sicht auf Gottes Kraft. Das erste also, füreinander beten voll Ausdauer und Dank. Wir erinnern uns, wir sind ungefähr im Jahr 62 nach Christus. Weiß noch jemand, wo Paulus sich befindet, als er den Epheserbrief schreibt? Wer weiß es noch? Im Gefängnis, genau. In Rom. Ich bin ein Bote in Fesseln, Kapitel 6. Ich bin ein Bote in Fesseln, in Ketten. Ist es nicht doll, wie der seine Zeit nutzt? Der sitzt im Gefängnis und er betet. Er betet, er schreibt Briefe, er evangelisiert, wo er kann. Der Mann in der Nachbarzelle, der römische Soldat, der reinkommt, alle werden evangelisiert, seine Besucher. Allen erklärt er das Evangelium und die gehen wieder raus und erzählen den Leuten, was der Paulus da in der Zelle erzählt. Er schreibt Briefe an verschiedene Gemeinden, eben auch nach Ephesus. Er empfängt Boten, die ihm von den Gemeinden erzählen. Und er sitzt dort und nutzt immer wieder die Zeit, um zu beten. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus. Also er hat Boten bekommen, die von der Gemeinde in Ephesus berichtet haben. Dort hat er 3 Jahre das Evangelium gelehrt und er hört jetzt, die stehen fest im Glauben, die gehen weiter ihren Weg. Die Gemeinde ist da und sie wirkt und sie hat Liebe untereinander und er betet für die Gemeinde voll Dank. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Ich habe hier ein Mobiltelefon. Das ist schon eine dolle Erfindung, ne? So ein Mobiltelefon. Du kannst jetzt hier anrufen und ich kann jetzt meine Tochter Marie in Berlin anrufen, kann mit ihr sprechen. Und das geht von hier in einen Mobilfunkmast, dann in einen Satelliten in Berlin wieder runter, auch wieder an den Mast und dann zum Mobiltelefon. Wir können drahtlos miteinander kommunizieren in Echtzeit. Ist das nicht genial? Das gab es schon vor 2000 Jahren und viel, viel besser. Denn Gott nutzt das Gebet als eine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren. Paulus sitzt in seiner Zelle in Rom. Er kann ohne Mast direkt drahtlos mit Gott Kontakt aufnehmen. Und Gott handelt in Ephesus. Da liegen ein paar tausend Kilometer dazwischen. Und es ist nicht nur, dass da etwas gehört wird, oben im Himmel, bei dem Herrn, sondern Gott handelt aufgrund des Gebets. Also, das ist veraltete Technik hier. Das kannst du vergessen. Das ist nicht der modernste Standard. Das Beste ist das Gebet. Und wir dürfen als Kinder Gottes beten, dürfen zu dem lebendigen Gott kommen und mit ihm Kontakt aufnehmen. Und er handelt an deinem Bruder in Eize, an deiner Schwester in Darfjärden, an deinem Bruder in Eistrup oder wo auch immer. Wir können füreinander so beten und können ein Netzwerk ausspannen und können in das Leben eines jeden Bruders, einer jeder Schwester weltweit, aber auch hier vor Ort beten, füreinander einstehen, aufeinander einwirken mit den Mächten, mit den Kräften des Himmels. Das ist das Wunder des Gebets. Und Paulus weiß darum. Ihm ist das absolut bewusst. Deswegen nutzt er diese Waffe. Das ist nicht irgendeine fromme Tradition, sondern das ist eine Realität. Und deshalb lebt Paulus das. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Fürbitte. Paulus ist ein ausdauernder Beter. Er betet ohne Unterlass. So schreibt das an die Thessalonicher, so schreibt es an die Kolosser, so schreibt es hier an die Epheser. Ohne Unterlass ist er im Gebet. Das heißt jetzt nicht, dass er ununterbrochen betet, sondern dass er halt regelmäßig, ständig, immer wieder, wo er die Möglichkeit hat, ins Gebet geht mit seinem Gott und an all die Geschwister denkt, die er ja oft namentlich erwähnt in seinen Briefen, an all die Gemeinden, in denen er schon gelehrt hat oder die er gegründet hat. Er betet für sie alle. Stunden wird er gebetet haben. Und wenn er das hier in die Briefe reinschreibt, dann will er uns motivieren. Sagt, komm, sei auch du ein Beter. Wir brauchen einander. Wir müssen füreinander einstehen, weil es ein Kampf ist zwischen Licht und Finsternis. Weil es ein Kampf ist, der mit geistlichen Waffen gekämpft werden muss. Und da ist das Gebet eine mächtige Waffe. Deshalb sei auch du ein außendauernder Beter und steh ein für die Anliegen, die Gott für seine Gemeinde hat. Er ist voller Dank. Er hört von den Geschwistern in Ephesus und er freut sich und betet voller Dank. Wann haben wir das letzte Mal gedankt für unsere Gemeinde? Danken wir für unsere Gemeinde. Hey, da sind lauter errettete Menschen, die nicht mehr in die Hölle laufen, sondern denen die Augen geöffnet wurden, die das Blut Jesu für sich angenommen haben. Wir denken an Kapitel 1, Vers 7. Das Blut Jesu ist unsere Erlösung, die uns aus unseren Sünden herausreißt, die all diese Schätze des Himmels auch empfangen haben. Dank, Dank, Dank. Hey, es gibt so viel Dank zu sagen, für eine Gemeinschaft, die in Liebe zusammensteht. So heißt es hier ja, ich habe gehört von eurer Liebe zu allen Heiligen. Haben wir diese Liebe untereinander? Haben wir diese Liebe untereinander? Lieben wir uns? Lieben wir uns? Und das hängt nicht davon ab, ob der eine so denkt zu Corona oder zur Politik oder zu dieser Kleinigkeit oder jener Sache, sondern die hängt allein in dem Kreuz Christi, weil er für uns in den Tod gegangen ist und uns seine Liebe erwiesen hat. Daran hängt unsere Liebe zueinander, nicht an irgendeiner anderen Frage. Und deshalb sagt uns die Heilige Schrift auch, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Und wenn diese Liebe droht zu erkalten, beten wir, nehmen wir diese mächtige Waffe in Anspruch und beten wir, dass wir wieder einander in Liebe begegnen können. Damit diese Verkrustungen und Erstarrungen, das Erkalten der Liebe überwunden wird. Füreinander beten mit Ausdauer und Dank und in Liebe. Zweitens, füreinander beten für mehr Gottes Erkenntnis. Wir lesen weiter. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und jetzt interessant, was er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und jetzt ist es interessant, wir haben ja in dem Abschnitt vorher schon gelesen, dass sie ja den Geist der Wahrheit schon empfangen haben. Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Also in dem Moment, wo du Jesus Christus als den Herrn und Heiland deines Lebens angenommen hast, wurdest du versiegelt mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Du empfängst den Heiligen Geist, wenn du Jesus Christus deine Sünden bekennst und ihn als deinen Herrn und Heiland annimmst, dann empfängst du den Heiligen Geist. Und doch betet Paulus so, dass er sagt, dass der Geist der Weisheit und der Geist der Wahrheit, der Offenbarung, an den Herzen derer in Ephesus wirkt. Und das macht auch uns deutlich, dass wir eben in diesem Kampf stehen und dass wir füreinander einstehen, dass meinem Bruder, meiner Schwester, dieser Geist immer wieder zur Verfügung steht und ihn immer wieder erleuchtet. Es ist eben nicht so, dass man einmal gerettet ist und dann kann ich den vergessen und jetzt bete ich nur noch für die anderen, sondern nein, wir sind aufeinander angewiesen, damit der andere das Ziel erreicht, damit wir alle miteinander das Ziel erreichen beim Herrn in Ewigkeit. Und deshalb beten wir auch weiterhin, dass meine Geschwister den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung bekommen, ihn, also Gott, zu erkennen. Und da wird auch nochmal deutlich, Gott zu erkennen ist eben nicht etwas, was wir aus uns heraus können. Unsere Vernunft ist nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Wenn wir unsere Straßeneinsätze machen, Infostand in der Fußgängerzone, beim letzten Mal ein junges Paar steht dort, man kommt mit ihnen ins Gespräch und die Frau ganz ablehnend will gar nicht über den Glauben sprechen, aber der Mann. Und er sagt, ja, ich kann mir ja schon vorstellen, dass es irgendwie etwas geben muss. Also wenn man sich das so vorstellt, unendlicher Raum, unendliche Zeit, ich habe mir da manches Mal Gedanken drüber gemacht, da muss es doch irgendwas geben, irgendeine Energie oder so. Also diese Gedanken sind da, da gibt es doch einen Gott. Aber man merkt, du kriegst keine Gotteserkenntnis. Du erkennst den lebendigen Gott nicht aus dir heraus. Der Verstand, die Vernunft sind nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Und deswegen sagt Jesus zu Simon Petrus Folgendes, als er sagt zu Jesus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt Jesus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott offenbart sich von oben herab, so dass dein kleiner, begrenzter Verstand geöffnet wird und du auf einmal, wow, geistliche Einsicht bekommst, geistliche Erkenntnis. Gott erkennen darfst. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und jetzt beten wir in der Gemeinde füreinander, damit meinem Bruder, meiner Schwester diese Erkenntnis immer wieder neu geschenkt wird und sie auch wächst. Der Glaube wächst. Das ist nicht etwas Statisches, sondern wir wachsen im Glauben und wir sind aufeinander angewiesen, dass wir füreinander beten, dass dem anderen die Augen immer wieder neu geöffnet werden, damit wir miteinander Gott immer mehr erkennen. Wir brauchen uns. Wir brauchen uns. Deswegen sagt Paulus, schlagen wir mal den Epheserbrief wieder in Kapitel 6 auf, nachdem er die Waffenrüstung des Glaubens da erklärt, da sagt er dann in Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also das, was er selber macht und auch im Brief, in dem er das Gebet hier aufschreibt, zeigt, dass er es macht, das befiehlt er jetzt wieder der Gemeinde an und sagt, macht ihr das bitte auch. Ihr braucht das, wir brauchen das alle miteinander. Betet für die Heiligen, so wie ich für euch bete. Betet ihr für mich und betet füreinander. Wir können nicht ohne, wir brauchen einander. Manche sagen ja, ja, ich gehe zu der und der Gemeinde, weil da ist dieses und jenes. Oder da gefällt mir das, aber da gefällt mir das nicht. Und da gehe ich nicht mehr hin, weil das gefällt mir nicht. Und. Dir wird an dieser Gemeinde vielleicht manches nicht gefallen. Aber du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen. Du brauchst nicht dieses oder jenes, sondern du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen, die füreinander einsteht im Gebet, damit dir geistlich die Augen geöffnet werden. Das sind die wesentlichen Dinge. Nicht, ob die Band so oder so spielt oder ob dieses oder jenes Lied gesungen wird und das nicht. Oder ja, das sind Äußerlichkeiten. Du brauchst eine Gemeinschaft der Heiligen, die füreinander einsteht im Gebet. Denn es gibt einen Kampf zu kämpfen und der ist nur zu bestehen, wenn wir füreinander da sind. Und jetzt bist du vielleicht hier in dieser Gemeinschaft und du sagst, ich habe mir schon viele Predigten angehört und ich lese in der Bibel, aber ich kann nicht glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Ich kann nicht glauben, dass das hier alles, hallo, dass das Gottes Wort sein soll. Hey, das ist doch von Menschen geschrieben. Und es gibt so viele Religionsbücher. Gibt ja auch noch den Koran. Und dann gibt es noch andere Bücher. Wie kommen denn die Christen darauf, dass sie jetzt auf einmal das Buch haben? Ja, man kommt in Zweifeln. Und du sitzt vielleicht hier schon länger und denkst, boah, ob das mal alles stimmt. Eigentlich glaube ich das nicht mehr so recht. Und dann brauchst du jemanden, der für dich betet, der dir die Erkenntnis Gottes wieder aufschließt oder erstmals aufschließt. Wir brauchen einander im Gebet. Wir brauchen uns, damit wir sichtbar einen freien Blick bekommen, für die geistlichen Wirklichkeiten Gott zu erkennen und seine Wahrheit und sein Licht. Und wenn du in solchen Zweifeln bist, dann behalte diese Zweifel nicht für dich, sondern komm raus damit. Komm hier zum Gebetsteam. Hier stehen nachher zwei Geschwister, der Karl-Heinz und die Gisela, glaube ich. Geh zu denen hin. Ihr geht da hier in den Raum nebenan und dann sagst du, ich habe Zweifel. Ich komme nicht zurecht mit diesen Wahrheiten der Bibel. Bitte betet für mich, dass mir die Augen geöffnet werden. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Bitte helft mir durch das Gebet. Und so sollen wir füreinander einstehen. Drittens, füreinander beten für hoffnungsfrohe Herzen. Wir lesen weiter ab Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Wir sollen füreinander beten, damit wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Er gebe euch, so betet Paulus dort in Rom im Gefängnis, damit in Ephesus die Augen erleuchtet werden. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, also eigentlich die Herzensaugen, erleuchtet werden. Es gibt ein bekanntes Sprichwort von Antoine Saint-Exupéry, schwieriger Name, aus dem Kleinen Prinzen. Da heißt es, der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich habe diesen Satz oftmals gesehen und habe gedacht, dieser Satz, der passt nicht. Der passt nicht zur Bibel. Denn der Mensch sieht auch mit dem Herzen nicht gut. Unsere Herzen schauen immer in irgendeine verquere Richtung. Unser Herz ist nicht gut im Sehen. Es stimmt, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist. Die eigentlichen Schätze siehst du nicht. Aber dein Herz sieht nicht gut. Deshalb brauchen wir einander, damit wir füreinander beten, damit uns die Augen aufgetan werden, die Augen des Herzens, damit wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Und da gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament, da werden die Augen geöffnet, weil jemand betet. Und zwar ist das beim Propheten Elisa. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Elisa mit seinem Diener in der Stadt Dothan. Eine ganze Armee umzingelt die Stadt und sie wollen sich den Propheten Elisa greifen und ihn möglichst töten. Unschädlich machen. Und dann steht der Diener am Morgen auf und schaut über die Stadtmauer und sagt, boah, eine voll bewaffnete Armee um die Stadt herum in einem gewaltigen Gürtel, keine Chance zu entrinnen, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Und dann sagt er das dem Elisa und der ist völlig entspannt, trinkt seinen Kaffee, völlig entspannt, morgens beim Frühstück. Also ich schmück die Geschichte jetzt ein bisschen aus. Steht so nicht in der Bibel. Und dann sagt Elisa, gar kein Problem. Derer sind mehr, die bei Gott sind, die bei uns sind, als auf der Gegenseite. Und der Diener, ich sehe da nur eine gewaltige Armee, ja? Ich sehe keine andere Seite. Und Elisa betet, Herr, öffne du ihm die Augen. Und dann macht es Pling und bei dem Diener gehen die Augen auf. Und auf einmal sieht er eine gewaltige, unsichtbare Armee Gottes. Und auf einmal sieht er in eine Wirklichkeit hinein, die ihm vorher verborgen war. Weil Elisa gebetet hat. Weil Elisa für seinen Diener gebetet hat. Herr, öffne ihm die Augen. Ein ganz kurzes, einfaches Gebet. Ihr Lieben, beten wir so füreinander. Beten wir so füreinander. Herr, öffne meinem Bruder die Augen. Öffne meiner Schwester die Augen, dass sie sieht, was ihr eigentlich geschenkt ist in Christus. Damit sie diese gewaltigen Segnungen in Christus, die wir in Kapitel 1 gesehen haben, offenbar werden und dass wir diese Hoffnung sehen, zu der wir berufen sind. Also so wie es hier heißt, ergebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ja, zu welcher Hoffnung sind wir denn berufen? Philipper 3, 13 bis 14, ich vergesse, sagt Paulus dort, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und er spricht von der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Und er spricht von der Hoffnung auf das ewige Leben. Ja, das sind die Hoffnungen, die uns geschenkt sind. Und zu was für einer Herrlichkeit sind wir gerufen, denn er schreibt ja hier, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Was für ein Erbe haben wir? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 1. Petrus 1, Abvers 3, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Was ist uns geschenkt? Das ist so gewaltig, so groß, so genial. Und wie oft werden unsere Augen wieder zugekleistert durch die Dinge des Alltags, durch die Dinge, in denen wir stehen, durch die äußeren Entwicklungen, durch Krieg hier und dort, durch Zeitungsmeldungen, durch Rechnungen mit hohen Gaspreisen oder was auch immer es ist. Unser Blick wird verstellt auf die Dinge, die uns eigentlich geschenkt sind und die alles übertreffen, was man uns in dieser Welt nehmen kann oder geben kann. Aber haben wir die Augen dafür geöffnet? Das ist der entscheidende Punkt. Und da sind wir aufeinander angewiesen. Da braucht der eine den anderen, dass wir füreinander einstehen, betet für erleuchtete Augen, damit dein Bruder und deine Schwester nicht verzagt und nicht entmutigt ist und nicht kaputt geht unter dem, was hier alles passiert, sondern dass sie hoffnungsfrohe Herzen haben. Dazu brauchen wir einander. Deshalb braucht es Gemeinde. Deshalb sind wir miteinander unterwegs. Und ein viertes. Füreinander beten für klare Sicht auf Gottes Kraft. Das ist jetzt der letzte Teil des Gebets. Er betet für erleuchtete Augen, damit sie erkennen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Nochmal, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke in uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wenn man hier in den Text im Griechischen hineinschaut, dann ist das Wort Dynamis zu sehen und das Wort Energeia, Dynamit und Energie. Wir haben ja im Moment eine Energiekrise. Alle fragen, wo kriege ich Elektrizität her, wo kriege ich Gas her, wo kriege ich Kraft her? Und wir halten uns an dieser Oberfläche auf, aber die eigentlichen Kräfte, die wir sehen müssen mit unserem inneren Auge, sind die Kräfte Gottes, des allmächtigen Gottes. Und diese Kräfte sind wirksam geworden in dem Moment, wo Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt, wo er ihn einsetzt zur Rechten Gottes, über alle Mächte und Herrschaften dieser Welt zu herrschen und alle feindlichen Mächte unter die Füße Christi zu legen, selbst den Tod, und ihn als Haupt einzusetzen über die Gemeinde. Diese Mächte und Kräfte, diese Energien, diese Dynamitkraft des allmächtigen Gottes ist wirksam in dieser Zeit. Nur der Feind will, dass du das nicht siehst. Der Feind will, dass du auf die Dinge dieser Welt schaust. Der Feind will nicht, dass du erkennst, welche Macht und Herrlichkeit in Christus gebündelt ist. Er will dir den Blick dafür verstellen. Das, was hier weltgeschichtlich passiert, Joe Biden, Wladimir Putin, Herr Scholz in Berlin, das alles ist nur Kulissenschieberei im Welttheater. Die eigentlichen Machtentscheidungen werden ganz woanders gefällt. Christus sitzt im Regiment und herrscht über das alles und führt alles zielgenau auf eine Zielgerade bis zu dem Punkt, wo er sich offenbart mit Macht und Herrlichkeit. Das ist das, was wir sehen müssen. Und wenn wir das nicht sehen, weil uns die Dinge dieser Welt wieder sich vor Augen stehen, weil der Fernseher oder die Zeitung oder irgendwas vor unsere Augen gestellt haben und das alles verschwimmt in einem Nebel, dann brauchst du deinen Bruder und dann brauchst du deine Schwester, dass sie für dich beten. Und dann sei du deinem Bruder und dann sei du deiner Schwester ein treuer Beter, der für erleuchtete Augen des Herzens betet, damit wir einander stärken auf dem Weg in Richtung Wiederkunft. Denn der Herr kommt mit Macht und Kraft und Herrlichkeit. Deshalb schließen wir mit einem kleinen Gebetsauftrag zum Schluss, eine Gebetshausaufgabe, die ihr jetzt alle mitnehmen dürft. Für die Gemeinde danken, in deiner eigenen Fürbitte. Für erleuchtete Augen des Herzens beten, und zwar für die Brüder und Schwestern als Ganzes, als ganze Gemeinde. Und nimm dir auch Einzelne heraus. Nimm dir eine Person raus, die du besonders lieb hast. Nimm dir eine Person raus, die dir besonders unsympathisch ist. Nimm dir eine Person heraus, von der du weißt, dass sie echt dicke Probleme hat. Und nimm dir eine Person heraus, von der du ahnst, dass sie noch nicht zum lebendigen Glauben durchgedrungen ist. 4 Personen. Beten wir füreinander, damit wir miteinander den Kampf gewinnen und ans Ziel kommen. Amen. Erste Gelegenheit, füreinander zu beten, jetzt in der Gebetsgemeinschaft, die wir dann mit dem Vater unser beschließen. Wer beginnt? Wir erheben uns und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns wieder und singen aus dem blauen Buch die Nummer 155, Shalom, 155. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns und hören auf das Postludium. Einen gesegneten Sonntag.